Wildnis schafft Wissen Spezial.
Da sind wir jetzt noch im Stamm, gell? Ohne.
Wir sind praktisch überall frisch eingebohrt. Und jetzt gilt es praktisch, dass wir es jetzt machen. Ja. Wenn wir jetzt noch länger warten, dann hat das Schlitzen auch keine Wirkung mehr. Also wenn die Larven praktisch schon wieder so weit sich ausgebreitet haben, dann kommen überall, wo du nicht schlitzt, fliegen die noch aus. Mhm. Und was wir jetzt machen müssen, ist praktisch...
Ja, da sieht man sie ja noch krabbeln, gell? Und so.
Ja, und das ist jetzt praktisch nur... Das sind nur die Adulten, die jetzt da praktisch, da ist noch kein Eier gelegt, da sind noch keine Larven, nichts. Und das ist genau der Moment. Jetzt, wenn wir drüber schrubben, haben wir den totalen Erfolg in der Bekämpfung. Und das haben wir halt auch in den Experimenten, in den letzten Studien extra nochmal auf Anregung der Praxis auch gemacht, dass wir verschieden lang gewartet haben. Und wie nicht anders zu erwarten, je länger man wartet, also wenn wir jetzt da 4 Wochen warten würden und schlitzen dann, ist der Bekämpfungserfolg nur noch halb so groß. Logischerweise.
Ja, und damit Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Wildnis schafft Wissen Spezial mit mir, der Julia. Und heute sind wir unterwegs mit Professor Jörg Müller, dem obersten Forscher und stellvertretenden Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald. Wie ihr vielleicht schon erahnen könnt, stehen wir gerade auf einer ganz frisch vom Borkenkäfer befallenen Fläche hier in der Managementzone. Genau sind wir im Revier von Till Kloß bei Neuschönau, lieber Jörg. Und hier passiert auch gerade Borkenkäfermanagement, aber auf eine besondere Art und Weise. Erklär mal, was hier gerade im Hintergrund zu hören ist.
Ja, wir hören hier gerade die Unternehmer, die die Bäume im sogenannten Schlitzverfahren bearbeiten. Das heißt, nicht so wie früher, weil der Baum ganz entrindet, sondern wir machen Schlitze in die Rinde und damit machen wir den Baum für den Buchdrucker untauglich. Aber erhalten den Lebensraum Rinde und Baum für die anderen Organismen, die da noch gern drin leben wollen.
Also sprich, der Baum wird per Hand umgesägt und dann mit der Motorsäge geschlitzt. Das sind so Aufsätze, die da speziell hier auch im Nationalpark entwickelt wurden, glaube ich, gell?
Genau, also es ist keine normale Motorsäge, sondern es ist ein ehemaliges Entrindungsgerät. Und das haben wir umgebaut mit sogenannten Streifenmesser Nationalpark Bayerischer Wald. Wir haben darauf auch das Patent. Und das Ganze, die Idee kam aus der Forstpraxis. Wir haben sie dann von der wissenschaftlichen Seite her aufgegriffen, haben verschiedene Experimente mit der Praxis gemacht, haben getestet, wann, wie, wo, was funktioniert ist und erzielen wir auch den Effekt, den wir wollen. Und danach ist es praktisch in die breite Anwendung gegangen. Und es wird aber nicht nur heute im Nationalpark Bayerischer Wald eingesetzt, sondern zum Beispiel auch von den Bayerischen Staatsforsten im Gebirge. Wenn man einzelne Bäume irgendwo in der steilen Lage hat, wo es sich nicht lohnt, extra mit dem Hubschrauber hinzufliegen oder einen Seilkran aufzubauen, dann gehen die Leute hin mit unseren Streifmessern, machen den Baum unschädlich für den Buchdrucker und erhalten noch die Artenvielfalt. Es gab schon was auf dem Markt, das haben wir ausgetestet. Da hat sich aber gezeigt, dass es oft nicht tief genug die Rinde durchdringt. Und dann hat man zwar oberflächlich ein schönes Schlitzmuster, aber unter der Rinde aus Sicht des Buchdruckers alles heile Welt und er kann sich trotzdem toll entwickeln. Daraufhin haben wir im eigenen Haus neue Messer entwickelt, die neu getestet, die patentieren lassen und die wieder begleitet.
Du hast vorhin auch schon erwähnt, es ist früher überwiegend normal komplett entrindet worden, per Hand wahrscheinlich. Wie viel attraktiver ist jetzt das Schlitzen für die Arten dann oder wie viel mehr Arten kann man dann in so einem Baum feststellen?
Also das Schöne ist, beim Schlitzen bleibt im Wesentlichen die gesamte natürliche Artenvielfalt erhalten. Also wir finden da keinen Unterschied zwischen einem komplett belassenen Baum. Der einzige, der fehlt, ist der Buchdrucker. Alle anderen bleiben im Wesentlichen drin. Im Vergleich zum Debarken, wo wir diese Spezial-Harvester-Köpfe einsetzen, ist es deutlich besser nochmal eine Stufe. Aber es hat einen großen Nachteil, wenn wir große Mengen in kurzer Zeit bearbeiten wollen. Man hört es hier, das sind alles man-made, also Handarbeit. Und da kommt man irgendwie in der Menge an seine Grenzen. Und deswegen haben wir noch die nächste Stufe entwickelt, an den Debarking-Harvester, der das Ganze nicht ganz auf dem Niveau macht, aber dafür wesentlich schneller mit einem viel höheren Umsatz.
Das haben wir in einer Folge im Wildnis schafft Wissen Podcast ja eher schon genauer beleuchtet. Du hast schon gesagt, das ist ein sehr großer Aufwand und das Schlitzen kommt vor allen Dingen dort dann zum Einsatz, wo ja besonders sensible Lebensräume zum Beispiel, ich sag nur Böden, sind.
Also es hat zwei Schwerpunkte, wo es sensibel ist, weil die Personen, die da kommen und es durchführen, machen ja keinen weiteren Schaden. Die haben keine schwere Maschine dabei, die können es von Hand hintragen. Da ist es attraktiv. Und das Zweite ist, wenn der Anfall selber nicht so groß ist. Man muss sich mal vorstellen, wenn man irgendwo 10 Bäume hat und man muss jetzt eine Maschine organisieren, die da mit dem Tieflader hingefahren wird, das lohnt alles nicht. Da gehe ich lieber hin mit meinem Schlitzgerät, ratzfatz, habe ich die 10 Bäume erledigt und der Job ist getan.
Hier sind wir ja im Endeffekt genau auf so einer Fläche.
Genau. Sieht man hier. Also man hätte hier theoretisch auch bringen können. Wir haben hier zwei Sachen kombiniert. A ist die Witterung momentan eine Katastrophe zum Rücken. Also wenn wir jetzt Holz rausräumen, dann in vielen Fällen machen wir den Waldboden kaputt. Also hat sich der Nationalparkdienststellenleiter entschlossen, hier zu schlitzen. Das ist besser für die Natur, besser für den Boden und es ist ein Bestand, der auch Mangel an Totholz aufweist, wie unser Natura 2000 Plan hier festgestellt hat. Also er schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, er schont den Boden und reichert Totholz an.
Jetzt müssen wir vielleicht auch einmal ganz grundsätzlich erklären, warum Totholz für einen Wald so wichtig ist und all die Arten, die im Wald leben.
Ja, man muss so sehen, die größte Menge an pflanzlicher Biomasse oberirdisch steckt im Holz. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Im Naturwald bleibt dieses Holz, wenn der Baum stirbt, natürlich im Wald, wird verrottet. Und die andere Alternative ist, wir fahren es heim, verheizen es, bauen Möbel daraus oder Häuser. Dadurch, dass das eine wichtige Ressource ist, haben sich da über Jahrmillionen Jahre viele, viele Organismen angepasst. Die wichtigsten Vertreter bei uns sind momentan die Pilze, die Insekten, die stellen das Gros der Besiedler. Darunter sind viele Arten dabei, die sind hoch bedroht, sind in Deutschland teilweise schon fast ausgestorben. Und für die erhalten wir den Lebensraum. Wir haben uns ja den Prozessschutz auf die Fahne geschrieben als Nationalpark. Und einer der wichtigsten Prozesse des Waldes ist das Zerfallen des Holzes und die Nutzung durch die Organismen. Wenn wir das unterbinden und das Holz rausräumen, dann nehmen wir den Prozessschutz eine der wichtigsten Prozesse.
Ja, und es gibt ja auch ganz berühmte Arten schon, so richtige Aushängeschilder für uns als Nationalpark, die durch die Anreicherung von Totholz auf der Fläche ja wieder quasi großflächig zurückgekehrt sind. Ich sage nur, die zitronengelbe Tramete, eine deiner Lieblinge wahrscheinlich.
Genau, also einer der wahrscheinlich der berühmteste Naturschutzpilz im Wald in Deutschland. Und tatsächlich ist es eine Art, die ist in Europa bekannt als Bewohner urständiger Wälder, vor allem aus den nordischen Ländern. Bei uns hatte die Art überlebt in zwei Urwaldresten, in der Mittelsteighütte und im Bobin-Urwald auf tschechischer Seite. Und das war es in der ganzen Region, dort waren noch Vorkommen. Und dann haben sie ausgeharrt, im Englischen sagt man die lebenden Toten. Das heißt, sie stehen kurz vorm Aussterben, weil irgendwann dieses kleine Reservat auch zu klein ist. Dann kam die Wende und der Nationalpark wurde begründet. Der Buchdrucker und Windwurf haben dann Totholz geschaffen. Und wir haben es aufgrund des Nationalparks in der Naturzone natürlich belassen. Und dort sind die Arten explodiert. Wir sehen aber, dass so eine Anreicherung in der Managementzone auch wirksam ist, weil wir die Art inzwischen auch außerhalb der Naturzone in unserer Managementzone haben. Und auch in den angrenzenden Staatswäldern, die unserem Beispiel folgen, auch unsere Techniken verwenden und auch Totholz aktiv selbst im Wirtschaftswald anreichern.
Aber wie viel mehr Totholz bleibt jetzt im Vergleich zu einem Wirtschaftswald hier in der Managementzone des Nationalparks liegen? Also im Wirtschaftswald ist es wahrscheinlich doch bedeutend weniger, oder? Oder was gibt es da für Vorgaben?
Ja, natürlich. Also der Nationalpark hat ja, wir sind ja auf ganzer Fläche ein Naturschutzwald. Und wir haben keine Produktionsziele. Wir müssen hier den Borkenkäfer in der Managementzone in Schach halten. Aber ansonsten geht es jetzt bei uns nicht darum, irgendwie Profite. Unsere Profite sind viele Besuche und ein attraktiver Erholungsraum. Und deswegen liegt bei uns die Totholzmenge in unseren Managementzonen locker das beim Dreifachen von dem, was ein normaler Wirtschaftswald anreichern würde.
Wir haben gerade über Besucher auch schon so ein bisschen gesprochen. Du hast vorhin auch schon angedeutet, diese Methode der Borkenkäferbekämpfung, also das Schlitzen, finden unsere Besucher auch gar nicht einmal so hässlich.
Ja, wir sind da per Zufall drauf gekommen durch einen Hüttenwirt, der hat mich darauf hingewiesen, hat gesagt, weil ich ihn gefragt habe, was können wir denn noch besser machen als Nationalparkverwaltung? Er sagt, ja, da wäre schon noch was, aber das macht es ja jetzt eh schon besser. Bisher habt ihr immer so nackige Bäume gemacht und die komplett entrindet. Und es sieht immer aus wie angefangen und nicht fertig gemacht. Jetzt schlitzt ihr die Bäume, das ist viel attraktiver, weil eben noch Rinde auf dem Baum ist. Wir sind an der Sache wissenschaftlich nachgegangen, haben eine deutschlandweite Online-Umfrage gemacht mit entsprechenden Bildern und tatsächlich kam genau das raus. Unser Besucher will am liebsten den unbehandelten Baum, als nächstliebsten den geschlitzten Baum und den entrindeten mag eigentlich gar nicht.
Also wäre das ja eigentlich ein gutes Argument, diese Technik noch weiter auszubauen. Ist aber wahrscheinlich, wie du eh schon angesprochen hast, nicht so einfach möglich.
Ja, also wir bauen es aus und auch nicht nur bei uns, sondern auch in ganz Deutschland. Störungen sind inzwischen Standard. Der Nationalpark ist schon lange nicht mehr das Störungsgebiet. Gibt es ganz andere Wälder inzwischen. Und dort werden diese Techniken immer mehr angewendet, je nach Lage. Ich meine, es gibt Situationen, da ist es besser, man nutzt das Holz komplett aus anderen Gründen. Aber so hat man einfach mehr Tools im Köcher, die man dann rausziehen kann und nach Belieben einsetzen kann.
Bah. Wie geht's dir, wenn du den Lärm die ganze Zeit hörst?
Ja, nicht umsonst tragen die einen Gehörschutz.
Und wir stehen weit weg. Aber ist schon beeindruckend, wie schnell die sind. Wahnsinn.
Ja, und auf der anderen Seite, man sieht aber auch, was es für eine belastende Arbeit ist. Man kann sich jetzt vorstellen, so ein Debarking Harvester, der sitzt da bequem in seiner gekühlten Kabine und lässt einen Stamm nach dem anderen im Akkord durch. Ist ja, locker 10, 20 Mal so schnell. Ja. Das ist richtige Handarbeit. Sie müssen den Stamm fällen. Sie müssen den entasten, sie müssen den auf Längen schneiden, dass sie ihn auch drehen können, weil man ja alle Seiten behandeln muss. Es hilft nichts, wenn ich nur die Oberseite behandle, dann gehen die Buchdrucker, die gehen sowieso lieber auf die Unterseite, weil es da ein bisschen kühler ist und nicht so ganz heiß ist. Das mögen sie nicht so gern. Also von daher ist es doch ganz schön viel Aufwand, das zu machen. Aber ich denke, vom Ergebnis her lohnt sich's. Und ja, wir sind auf einem ganz guten Weg. Das Entscheidende ist, dass wir diese Balance hinbringen in unserem Managementbereich, wo wir Privatwälder schützen wollen und müssen. Und auf der anderen Seite unsere Natura 2000-Ziele erhalten. Und ich glaube, da haben wir einen sehr schönen Kompromiss gefunden.
Also durch das Schlitzen der Rinde von vom Borkenkäfer befallenen und gefällten Fichten wird hier in der Managementzone des Nationalparks wirksam der Borkenkäfer bekämpft und wertvolles Totholz, also Lebensraum für unzählige Arten und wichtige Biomasse für den nachwachsenden neuen Wald angereichert. Ja, der zuständige Förster für diese Maßnahme hier und heute ist Till Kloß. Till, man sieht hier auch abseits dieses Käferlochs schon viel Vielfalt hier. Verschiedene Strukturen, Baumarten, da gibt es auch schon ein bisschen Totholz, ein paar Habitatbäume. Eine gute Fläche eigentlich, um noch ein bisschen mehr Leben hier reinzukriegen, oder?
Genau, naja gut, ich meine, da muss man fairerweise sagen, wir zehren auch als Nationalpark natürlich immer von dem, was da ist. Wir können nichts herzaubern und hier haben wir das Glück, dass wir zumindest einen mittelalten Buchenbestand da haben, der einfach auch schon Habitatstrukturen aufweist, der letzten Endes auch was Licht und Schatten angeht und was Verjüngungsflächen und Altholzinseln angeht, gut strukturiert dasteht. Also die Vielfalt bleibt hier auch absolut erhalten, kann man sagen, wenn die Fichte hier mal in dem Moment ziemlich verschwunden ist in der Fläche.
Aber man sieht auch dazwischen immer wieder so kleine Jungbäume, junge Fichten, die schon nachkommen.
Die Fichte kommt sowieso nach. Du siehst ja, da vorne stehen ja schon wieder 15 Meter hohe, die vor, weiß ich, 20 Jahren vielleicht, 25 Jahren hier nachgewachsen sind, als hier schon mal Käfer war. Genau, also wir haben hier alle Stadien, ne? Von der Dickung wieder auch, von der Dickung über Verjüngungsansätze bis 3-4 Meter hoch, bis noch bloße Flächen, wo einfach nur Laub zu sehen ist. Dann reine Buchengeschichten und hinten immer wieder eingestreut, auch noch Fichten. Da werden auch nicht alle Fichten, alle Altfichten verschwinden. Der Käfer lässt in der Regel immer irgendwo kleinere Gruppen übrig. Manchmal kommt er dann in 10 Jahren wieder, manchmal aber auch nicht. Das wird sich zeigen.
Ja, damit der Borkenkäfer sich aktuell hier nicht weiter vermehren kann, ist immer noch der Trupp an Rindenschlitzern auf dieser Fläche unterwegs. Und das wahrlich mit vollem Körpereinsatz.
Es ist eine sehr anstrengende Arbeit, also wesentlich anstrengender als jetzt normale motormanuelle Holzernte. Also man findet nicht mehr viele Leute, die so schwere Arbeit machen wollen.
Wie findest du deine Leute?
Naja, wir schreiben solche Maßnahmen schreiben wir aus.
Jetzt im Hintergrund ist gerade eine Fichte gefällt worden, die wird jetzt dann wahrscheinlich auch noch geschlitzt, oder?
Die wird dann auch noch streifenförmig entrindet, genau. Weil wir jetzt gerade noch mal rundum gegangen sind, ob noch was dazugekommen ist und haben noch 3 Bäume gefunden. Die schneiden sie jetzt gerade noch um, genau.
Und deine Schlitzer sind aber nicht deine eigenen Mitarbeiter, sondern externe, soweit
genau,
ich weiß,
das
gell?
Ist Unternehmer. Der ist aber, kann man sagen, fast Stammunternehmer. Also der ist bei uns jetzt mindestens 3-4 Jahre in Folge schon da, wenn nicht schon länger. Hat also immer die Ausschreibung wieder gewonnen. Die Konkurrenz, muss man auch sagen, die Konkurrenz ist in Deutschland einigermaßen überschaubar, was diese streifenförmige Entrindung angeht oder überhaupt die Entrindung von Holz. Es gibt nicht so viele Firmen, die das anbieten, weil, wie gesagt, man findet fast keine Deutschen mehr, die diese Arbeit machen wollen. Das heißt, die Firmen arbeiten alle mit Angestellten dann aus Rumänien, Polen und so.
Ja, aber die Verständigung klappt mit denen recht gut. Da ist einer dabei, der gut Deutsch spricht. Gell?
Es ist auch Vorgabe. Also es muss immer ein Vorarbeiter mit dabei sein, der ausreichend Deutsch spricht.
Ja, der muss auf jeden Fall alles verstehen, auch was du ihm quasi anweist.
Genau, weil wir haben ja auch andere Flächen, die komplizierter sind, wo ein Wanderweg durchgeht, der gesperrt werden muss, oder wo eine Straße angrenzt oder eine Forststraße. Mhm. Und genau, also wo es nicht so simpel ist wie hier. Hier haben wir wirklich quasi gerade gemähte Wiese. Kann man sagen.
Geschlitzte Wiese.
Geschlitzte Wiese, genau.
Aber es ist mal spannend, das zu sehen, was hier an Aufwand betrieben wird. Wie gerne schickst du deine Schlitztrupps raus im Vergleich zu anderen Methoden? Wofür schlägt dein Herz?
Wofür schlägt mein Herz? Also das ist einmal eine Mischung. Also wie gesagt, hier ist es für mich super, dass ich die Möglichkeit habe, weil ich einfach die nasse Witterung umgehen kann. Weil ich hier Totholz anreichern kann an der Stelle, wo sehr viel Holz rausgekommen ist aus der Fläche, also auch Biomasse entnommen wurde. Und es ist natürlich für einen Einsatzleiter eigentlich relativ simpel. Ich muss ja nicht mal Holz aufnehmen hinterher. Also es schafft auch uns immer mal wieder Arbeitskapazität an anderen Stellen. Weil es im Prinzip, wenn die Leute, wenn das so gut läuft, wie zum Beispiel hier mit der Firma Billinger, wo das Ganze eingespielt ist, dann, wir haben ja inzwischen unsere Field Maps App.
Field Maps ist übrigens eine Art digitale Karte, auf der zum Beispiel gefundene Käferbäume eingetragen werden können. Der Revierleiter entscheidet dann über die Methode des Managements.
Das ist so, dass ich im Prinzip mit dem Vorarbeiter das meiste per Telefon mache. Er sieht
jetzt
ja die Punkte,
fehlt die zweite.
Die, genau, fällt, Achtung, Baumfeld. Er sieht ja die Punkte täglich, die wir drin haben. Die sind ja dann auch schon zur Handentrindung markiert quasi. Und dann gibt es nochmal eine Rücksprache. Oder wenn was Besonderes ist, telefonieren wir ansonsten. Und dann kriege ich von ihm per Telefon wiederum die Punkte zurückgemeldet, die fertig sind. Also das läuft wirklich sehr reibungslos, kann man wirklich sagen. Eine gewisse Nachkontrolle ist natürlich auch immer notwendig. Qualitätskontrolle, ob alles so passt, ob die Leistung so erbracht wurde, wie sie ausgeschrieben ist. Das muss man machen und das macht natürlich schon wieder einen Aufwand, aber gleichzeitig kann ich dann wieder kontrollieren an der Stelle am ehemaligen Käferloch, ob wieder Käfer weiter gefressen hat. Genau, also von daher.
Oder ob die Maßnahmen im besten Fall erfolgreich waren.
Genau.
Ja, es steckt schon so einiges dahinter, wenn hier in der Managementzone des Nationalparks Borkenkäfermanagement betrieben wird. Es gibt viel zu tun und zu beachten von unseren Förstern wie Till Kloß. Das streifenförmige Entrinden bzw. Schlitzen der gefällten Stämme ist zwar eine personell recht intensive Form, aber eine wirklich gute Lösung, um wirksam die Ausbreitung des Borkenkäfers einzudämmen. Und der Wald bekommt dadurch aber viel zurück. Übrigens, wenn ihr noch mehr Infos zu Methoden des Borkenkäfermanagements hier im Nationalpark Bayerischer Wald wissen möchtet, dann hört gerne in eine der vorherigen Folgen rein. Und damit bis zum nächsten Mal.
Wildnis schafft Wissen Spezial. Diese und weitere Folgen gibt es zum Nachhören auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.